Tax on Air, der WTS-Podcast.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein herzliches Grüß Gott hier aus dem Podcast-Studio der WTS in München zur nächsten Folge unserer Reihe mit Herzblut für den Mittelstand. Heute wieder in der klassischen Aufstellung. Mein Name ist Georg Fahrenschon. Ich bin Partner und Generalbevollmächtigter bei der WTS und an meiner Seite mein lieber Freund Dr. Klaus Dumser.
Ja, lieber Georg, ich freue mich, dass ich wieder bei dir sein kann. Und vor allen Dingen, wir wollen ja heute ein Thema weiterentwickeln, über das wir schon berichtet haben, nämlich damals hieß es noch, was steht im Koalitionsvertrag, und heute sprechen wir?
Wir sprechen heute darüber, dass der Bundestag es beschlossen hat, der Bundesrat es ebenfalls passieren hat lassen und dann ist mit Wirkung der Veröffentlichungen im Bundesgesetzblatt das Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschlands zum 19.07.2025 in Kraft getreten.
Ein schönes Monster, aber nur vom Begriff her, denn an sich muss man ja sagen, ist das, was hier im Gesetz geregelt ist, durchaus positiv zu bewerten. Ich glaube, das kann man an der Stelle schon mal voranstellen, und was wir, glaube ich, auch voranstellen können, meine Damen und Herren, wir nennen das Gesetz einfach nur noch kurz Investitionssofortprogramm und den Rest, den sparen wir uns einfach.
Oder aber in der veröffentlichten Meinung oftmals auch als der Investitionsbooster benannt. Ich habe es mir nur deshalb extra rausgesucht, weil wir ja im vorpolitischen Raum die Debatte haben. Der Bundestag geht in die Sommerpause. Ich stelle fest, die Wirtschaft, der Mittelstand, die Unternehmerinnen und Unternehmer und die Berater, die machen keine Sommerpause, sondern die versuchen jetzt, dieses Gesetz auch zur Wirkung zu bringen. Klaus, du musst uns jetzt kurz mal sagen, kann man die gesetzlichen und die steuerlichen Maßnahmen auch ein bisschen gruppieren? Und dann lass uns doch in die Teile, die du dir zurechtgelegt hast, ein bisschen einsteigen.
Ja, sehr gern. Also aus meiner Sicht kann man die verschiedenen Maßnahmen, die jetzt in diesem Investitionssofortprogramm verortet sind, in drei verschiedene Gruppen einteilen. Das sind zum einen Maßnahmen, die die Automobilwirtschaft in Deutschland stärken sollen. Das sind zum anderen Maßnahmen, die generell den Standort Deutschland stärken sollen, also für alle Unternehmen wirken. Und zu guter Letzt gibt es dann noch den Bereich der Forschungszulage.
Okay, also drei Kapitel. Jetzt ist Deutschland ein Autoland. Und deshalb blickt es, glaube ich, schon auf der Hand, dass man an erster Stelle sich mit den Maßnahmen, die die Automobilwirtschaft unterstützen sollen, auseinandersetzt. Also, was finden wir zur Unterstützung der Automobilwirtschaft, sowohl der Produzenten als auch der Zulieferer, im Investitionsbooster?
Vor allem voran natürlich die Möglichkeit, eine degressive AFA für neu angeschaffte Elektrofahrzeuge zu nutzen. Das gilt im Endeffekt für alle neu angeschafften Elektrofahrzeuge ab dem 30.06.2025 und noch bis zum Ende des Jahres 2027. Erwähnenswert ist diese AFA aus meiner Sicht vor allen Dingen deswegen, weil im ersten Jahr, also im Jahr der Anschaffung, können bis zu 75% der Anschaffungskosten steuerlich abgeschrieben werden. Und da sieht man eigentlich ganz klar, was will der Gesetzgeber? Der Gesetzgeber will, dass die Unternehmen in Elektrofahrzeuge investieren und die dann möglichst schnell vielleicht auch wieder ersetzen und gleich das nächste Fahrzeug anschaffen. Und dadurch will man im Endeffekt durch die kontinuierlichen Anschaffungen die Automobilwirtschaft voranbringen.
Also im Grunde ein Rotationseffekt, auf den man setzt, um die Flotte zu elektrifizieren, und deshalb auch der klare Stoß Richtung auf die Elektromobilität und die Elektroautos. Gibt es da, was die Wertigkeit der Wagen angeht, da auch eine wesentliche Nachricht?
Ja, definitiv. Also die Frage ist natürlich auch immer, nicht nur von der Unternehmensseite, sondern auch von der Arbeitnehmerseite bei Dienstwägen. Rentiert sich's überhaupt? Kann ich wirklich davon profitieren, ein E-Fahrzeug zu fahren? Und da war tatsächlich ein großer Hämmer in den letzten Jahren immer der Maximalbetrag, wann ich die steuerliche Begünstigung für Dienstwägen in Anspruch nehmen kann. Bislang stand da ein Höchstbetrag von 70.000 Euro im Gesetz. Der wurde jetzt für Fahrzeuge, die nach dem 30.06.2025 angeschafft werden, auf 100.000 Euro erhöht. Und damit ist es dann halt auch ohne weiteres wieder möglich, Mittelklasse-Fahrzeuge elektrobetrieben anzuschaffen. Das war bei den 70.000 Euro, wie ein Blick in die Praxis zeigt, in der letzten Zeit nicht immer der Fall.
Das heißt, man kann schon sagen, die besondere AFA für die Elektrofahrzeuge ist eigentlich ein klares Signal, einerseits die Flotte zu modernisieren und damit auch in eine Rotation zu bekommen für die Unternehmen und für den ganzen Fuhrpark. Und zum Zweiten durch die Erhöhung der Wertgrenze auch eine Einladung, sich mit deutschen Elektroautos auseinanderzusetzen, die naturgemäß, Stichwort Qualität und Technologie, ein Stück teurer sind als die Wettbewerber. Gibt es denn jetzt noch eine Dimension, die man beachten muss, wenn ich sozusagen so einen Dienstwagen nutze und ihn privat auf der Einkommensteuerseite zu behandeln habe?
Ja, wobei, das ist keine Neuigkeit, das ist im Endeffekt die schon im Gesetz befindliche Begünstigung für die Elektrofahrzeuge, dass eben nicht 1% des Bruttolisten-Neupreises zu versteuern ist, sondern bei E-Fahrzeugen davon eben nur 25%, also quasi 0,25% des Bruttolisten-Neupreises, sind dann die Basis für die Berechnung des Geldwertenvorteils. Und diese Möglichkeit, die gibt es jetzt eben nicht nur für Fahrzeuge mit Anschaffungspreis bis 70.000 Euro, sondern bis 100.000 Euro.
Also dann schon auch ein komplettes Paket, mit dem man eigentlich zufrieden sein kann.
Absolut.
Steuerungswirkung möglichst stark ausgeprägt.
Ja, ganz klar.
Dann lass uns doch mal darüber reden, ob es noch andere Maßnahmen gibt, die sozusagen für die Wirtschaft in ihrer Breite angesehen werden, damit wir uns nicht nur bei den Effekten rein für die Automobilwirtschaft quasi beschäftigen oder dort stehen bleiben.
Genau, also da ist natürlich ebenfalls wieder die degressive AFA für bewegliche Wirtschaftsgüter zu nennen, und zwar für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. Da haben wir jetzt also auch für Wirtschaftsgüter, die angeschafft werden nach dem 30.06.25, das gilt also jetzt schon, und die angeschafft werden bis Ende 2027, die Möglichkeit, statt einer linearen AFA eine degressive AFA anzuwenden, wobei der AFA-Satz maximal das Dreifache des linearen AFA-Satzes ist und nochmal gedeckelt maximal 30%. Aber auch das ist natürlich schon eine Hausnummer. Die degressive AFA, die ist ja in den letzten Jahren schon immer wieder mal durch das ESTG letztendlich gegeistert, hatte da Anwendungsfälle nach Corona durch das Wachstumschancengesetz und jetzt aber mal wirklich Planungssicherheit für die nächsten 2,5 Jahre, wenn bewegliches Anlagevermögen angeschafft wird, kann die degressive AFA genutzt werden. Also hier auch eine klare Begünstigung der Unternehmen.
Im Grunde ist es steuerpolitisch immer ein Thema, hinter dem sich die Argumentation versteckt, dass vor allen Dingen der Mittelstand, das produzierende Gewerbe im Anlagenbau von dieser AFA am schnellsten und am direktesten profitiert. Trotzdem sollte man vielleicht nochmal sagen, wie würdest du diesen Effekt sozusagen im ersten Jahr, im zweiten Jahr und im dritten Jahr verstehen? Kann man da nochmal sagen, wie die Abläufe sind, wann sich die Investition besonders lohnt und wie die Verrechnung über diese AFA jedes Jahr sich dann darstellt?
Ja, im Endeffekt sinkt natürlich die Bemessungsgrundlage für die AFA mit den sinkenden Buchwerten. Also das heißt, gerade am Anfang ist natürlich mit einer möglichst hohen Abschreibung zu rechnen, die sich dann steuermindernd auswirken kann. Und vor allen Dingen, was man sehen muss, ist, dass diese Regelung ja greift bis zum Ende des Jahres 2027. Und ab 2028, und damit komme ich dann gleich zum nächsten Punkt, haben wir ja die Absenkung des Körperschaftssteuersatzes von aktuell 15% bis zum Jahr 2027 wird es dann jedes Jahr 1 Prozentpunkt weniger, bis wir dann ab dem Veranlagungszeitraum 2032 bei nur noch 10% sind. Und das ist natürlich dann ja quasi im Zusammenspiel. Zunächst die Abschreibung, dann die Absenkung des Körperschaftssteuersatzes, schon eine Anreizwirkung, jetzt zu investieren. Und wenn die Gewinne dann in 2, 3, 4 Jahren sprudeln, dann gibt es einen niedrigeren Körperschaftssteuersatz. Das ist aus meiner Sicht schon ein stimmiges Konzept.
Und dann ist steuerpolitisch schon interessant, dass es gelungen ist, nicht nur die AFA, sondern auch die schrittweise Körperschaftssteuersenkung sozusagen in einem Paket zur rechtlichen Grundlage zu machen, Stichwort Planungssicherheit. Und den Effekt, den du jetzt eben gerade noch gemacht hast. Ich habe nicht nur Planungssicherheit, was sozusagen meine Investitionen angeht, sondern vor allen Dingen auch die zweite Seite bezogen auf die Erträge und die Gewinne, die mit den Investitionen dann verbunden sind.
Ja, das ist absolut stimmig vom Zusammenspiel der verschiedenen Instrumente. Auf der anderen Seite muss man natürlich jetzt aus praktischer Sicht auch wieder sagen, mit diesem stufenweisen Absenken des Körperschaftssteuersatzes, das sind dann natürlich auch ein paar Folgeprobleme mit aufs
Stichwort latente Steuern.
Absolut.
Das heißt, man muss jetzt schon mitdenken, wie man sich auch auf seiner Steuerposition in der Steuerbilanz entsprechend auf das jetzt gemachte Gesetz einstellen muss und reagieren muss.
Genau, also der Körperschaftssteuersatz, der wirkt ja effektiv dann erst ab dem Jahr 2028 mit der erstmaligen Absenkung. Aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich heute schon bei der Berechnung der latenten Steuern überlegen, wie wirkt sich das denn aus? Und da müssen wir allesamt noch einiges an Hirnschmalz reinstecken, denn an sich müssen wir das im Jahresabschluss für das Jahr 2025 auf jeden Fall bewerten als Anhangsangabe, vielleicht aber auch schon in den Zwischenabschlüssen, die jetzt in der Zwischenzeit erstellt werden. Und dementsprechend müssen wir uns da also schnell Gedanken machen.
Aber die gute Nachricht ist, nicht jeder Mittelständler zahlt Körperschaftssteuer. Die Mehrzahl wird ja über die Einkommensteuer veranlagt. Was tut sich an dieser Stelle? Die Politik hat doch mit Sicherheit auch abgewogen, das ist eine gute Nachricht für die großen Industrieunternehmen, für die Körperschaftssteuerpflichtigen. Aber auf der anderen Seite brauche ich ja auch ein Instrument für die Masse der mittelständischen Betriebe, die über die Einkommensteuer veranlagt werden. Was hast du da im Gesetz und jetzt im Gesetzblatt gefunden?
Ja, du spielst natürlich auf die Absenkung des Thesaurierungssteuersatzes im 34a ESTG an und das ist aus meiner Sicht absolut folgerichtig, denn wir haben es ja durch das Wachstumschancengesetz im Jahr 2024 zum ersten Mal geschafft. Da wurde ja der 34a ESTG, die Thesaurierungsbesteuerung, auch schon angepasst, dass wir eine Steuerbelastungsneutralität zwischen Personen und Kapitalgesellschaften haben. Und dementsprechend war es folgerichtig, wenn der Körperschaftssteuersatz für die Kapitalgesellschaften gesenkt wird, dass man auch bei der Thesaurierungssteuer bei den Personengesellschaften etwas anpasst. Und auch hier haben wir dann ab dem Jahr 2028 eine Absenkung des Thesaurierungssteuersatzes. Aktuell sind es ja noch 28,25% bis zum Veranlagungszeitraum 2027. Und dann wird auch dieser Steuersatz gesenkt bis auf 25% für Veranlagungszeiträume ab dem Jahr 2032. Also auch hier eine stufenweise Absenkung, um quasi diese Steuerbelastungsneutralität zwischen Personen- und Kapitalgesellschaft quasi im Gleichlauf herzustellen.
Also auch da gilt jetzt, in den ersten 2,5 Jahren wirkt die AFA, das macht ja keinen Unterschied. Und dann werden die einkommensteuerpflichtigen Unternehmen im Grunde über eine Senkung des Ersatzes auf die thesaurierten Gewinne eigentlich gleich behandelt.
Absolut.
Hat sich noch was getan bei der Fragestellung, wie ich mit dem Optionsmodell insgesamt umgehe?
Also zum Optionsmodell gab es keine Änderungen zum 1a KSTG. Ich denke, man muss hier generell in der Beratung nach wie vor abwägen, bleibe ich in der Personengesellschaft und thesauriere ich dort die Gewinne oder kann ich über die Option zur Besteuerung als Kapitalgesellschaft über den 1a KSTG Steuersatzvorteile gegebenenfalls realisieren, wobei bei dieser nahezu hergestellten Steuerbelastungsneutralität zwischen Personen- und Kapitalgesellschaften sollte das eigentlich kein Thema mehr sein.
Okay, jetzt haben wir uns über die Körperschaftssteuer unterhalten und über die Einkommensteuer respektive über die Thesaurierung auf der Einkommensteuerseite. Oftmals spielt ja an der Schnittstelle der beiden Steuerarten auch die Gewerbesteuer noch eine Rolle. Und in den politischen Papieren, auch im Koalitionsvertrag, stand ja, dass man diese Mindestgewerbesteuer, diesen Mindesthebesatz anheben möchte. Findet sich das jetzt im Gesetzblatt oder bleibt es momentan noch nur ein politisches Ziel?
Also ich habe es im Investitionssofortprogramm nicht gefunden. Dementsprechend kann man festhalten, bei der Gewerbesteuer bleibt zunächst alles so, wie es ist. Bleibt aber natürlich auch abzuwarten, ob der Gesetzgeber das in der Zukunft noch aufgreifen wird.
Das heißt, im laufenden Jahr kann man damit eigentlich nicht, also muss man nicht damit rechnen. Und wie sich das dann weiter darstellt. Ich frage deshalb, weil ich darauf hingewiesen worden bin, dass mit der Senkung des Körperschaftsteuersatzes am Ende auf nur noch 10% die Gewerbesteuer sozusagen eine größere Relevanz in der Steuerstrategie macht und wenn dann die Gewerbesteuer insgesamt auch nochmal nicht mehr weiter gesenkt werden kann von den eher wirtschaftsstarken oder unternehmensfreundlichen Gemeinden, dann spielt es in der Steuerstrategie eine größere Rolle.
Absolut. Auf einmal ist rein betragsmäßig die Gewerbesteuer vielleicht sogar die vom Prozentsatz her höhere Steuer. Und dementsprechend gilt es natürlich da, etwaige Änderungen auf jeden Fall im Blick zu behalten.
Jetzt zu dem Thema Steuerstrategie reden wir an anderer Stelle nochmal. Mich würde nochmal interessieren, du hast am Anfang gesagt, wir haben Maßnahmen für die wesentlichen Teil der deutschen Wirtschaft, die Automobilindustrie. Wir haben Maßnahmen, die über alle gezogen sind. Und dann war dir nochmal wichtig, die Forschungszulage anzusprechen. Kannst du es in kurzen Worten beschreiben, was sich da geändert hat?
Ja, natürlich. Also ich glaube, das Thema Forschungszulage im Detail, das werden wir nochmal in einem weiteren Podcast separat beleuchten. Was hat sich aber getan? Ganz plakativ sehen wir seit der Einführung der Forschungszulage im Jahr 2020, dass die maximale Bemessungsgrundlage für die Forschungszulage immer weiter ausgeweitet wird. Wir waren ursprünglich mal bei 2 Millionen, dann waren wir bis zum Wachstumschancengesetz bei 4 Millionen. Aktuell sind wir bei 10 Millionen und ab dem 01.01.2026 werden wir dann bei 12 Millionen maximaler Bemessungsgrundlage für die Forschungszulage sein. Das heißt, 25% davon können als Steuergutschrift zurückerhalten werden vom forschenden und entwickelnden Unternehmen. Das heißt, wir sind da im Endeffekt bei 3 Millionen und das ist mittlerweile schon eine Hausnummer. Da denken sehr, sehr viele aus meiner Sicht, müssten eigentlich alle Unternehmen darüber nachdenken, die Forschungszulage zu vereinnahmen. Hinzu kommt nicht nur die Ausweitung der Bemessungsgrundlage, sondern man hat auf Seiten des Gesetzgebers nun auch anerkannt, dass eben jedes Forschungs- und Entwicklungsvorhaben auch mit Gemein- und sonstigen Betriebskosten verbunden ist und dementsprechend werden künftig auch im Rahmen einer pauschalen Berücksichtigung 20% der Gemein- und sonstigen Betriebskosten hinzuaddiert zu den förderfähigen Aufwendungen und erhöhen damit natürlich auch wieder die Summe, die man vom Finanzamt im Rahmen der Forschungszulage zurückbekommen kann. Also das heißt, diese 20% pauschal on top, die zählen mit in die Bemessungsgrundlage und können dann natürlich vom forschenden und entwickelnden Unternehmen wieder vereinnahmt werden als Körperschaftsteuergutschrift oder eben im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung bei den Mitunternehmern.
Also ich glaube, man merkt schon, das lohnt sich wirklich nochmal genau hinzuschauen, weil Pauschalisierung klingt immer nach Entbürokratisierung, weil man nicht mehr einzelne Belege vorweisen muss und die vertreten muss. Und zum Zweiten fällt mir gerade auf, dieser Effekt, eine Steuergutschrift auf der einen Seite und bezogen auf die Investition dann auch noch die besondere AFA, das ist ja schon interessant, das mal nebeneinander zu legen. Also wenn das kein Booster ist, wenn da nicht Durchschlagskraft dahinter steckt, dann fragt man sich, was kann man noch tun, oder?
Ja, definitiv. Also gerade im Hinblick auf die degressive AFA, wenn das Wirtschaftsgüter sind, die für die Forschung und Entwicklung genutzt werden, dann zählen die ja auch in die zählt die Abschreibung auch in die Bemessungsgrundlage für die Forschungszulage rein. Und dann wird dann natürlich ein
Wenn Sie jetzt im Studio wären, meine sehr verehrten Damen und Herren, würden Sie das Lächeln des Steuerberaters gerade mitbekommen, weil er da wirklich sagt, da ist wirklich Musik drin, da ist wirklich. Also man muss es sich gut zurechtlegen und man muss es auch argumentieren, aber die Gutschrift und die AFA, das spielt ein Lächeln auf die Lippen meines Podcast-Partners Dr. Klaus Dumser. Haben wir denn jetzt in der Kürze der Zeit Automobilwirtschaft, alle Unternehmen und Spezialthema Forschungszulage noch was zu ergänzen?
Aus meiner Sicht eigentlich nicht. Ich glaube, wie gesagt, das Thema Forschungszulage, das werden wir in der Zukunft nochmal vertiefen durch einen separaten Podcast. Da gibt es dann schon noch ein paar Kleinigkeiten, die sich daneben auch geändert haben, wie zum Beispiel für Einzelunternehmer, die Forschung und Entwicklung betreiben, die Stundensätze, die wir ansetzen können. Aber das würde jetzt den Rahmen des heutigen Podcasts sprengen.
Ja, dann, meine Damen und Herren, bleibt mir nur zu sagen, bleiben Sie uns gewogen. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Wenn Sie Fragen zum Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland haben, melden Sie sich gerne entweder über unsere Kanäle oder über info@wts.de oder direkt bei Dr. Klaus Dumser, den Sie auch auf unserer Homepage sofort finden. Lieber Klaus, danke für die Zeit, danke für die gute Erklärung der drei Punkte und ich bin mir sehr sicher, alle sind gespannt, wie wir dieses Spezialthema Forschungszulage und Effekte um Investitionen in Innovation nochmal weiter vertiefen. Danke an Sie fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke dir, Georg, hat wie immer Spaß gemacht und meine Damen und Herren, bis zum nächsten Mal. Tschüss.